House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und, was sage ich immer, spannenden
weiteren.
Genau, wir sprechen über unsere Bücher 2023, die aber nicht aus dem Jahr 2023 stammen müssen.
Meins, glaube ich, um ehrlich zu sein, kein einziges. Ah, doch,
kein
eins.
Ich wollte gerade sagen. Da sind, ja, fangen wir bei dem Buch an, von dem ich weiß, dass wir es gemeinsam haben. Ich kenne deine anderen nicht.
Ich habe ein anderes genommen.
Nein.
Ja, naja, ich dachte schon.
Oh, ich bin so individuell, wir sind alle verschieden.
Ich dachte, wenn du das schon nimmst, I agree, aber du darfst es vorstellen.
Gut. Gerade überlegt spontan, ob ich irgendwas anderes dann nenne. So, und,
aber das andere, das ich habe von 2023, das hast du auch gelesen.
Oder ich behaupte es einfach leidenschaftlich gerne.
Nee.
Mein erstes Buch 2023 ist von unserem letzten Gast, nämlich Alexander Betz, Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Und es ist wahnsinnig gut in Wirklichkeit. Da müssen wir alle durch jetzt. Und wieder brechen die Zahlen ein. Ich finde es wirklich sehr schön und wir sprachen im Vorfeld drüber, dass die narrativen Einstiege wirklich gut funktionieren. Dass es eine Biografie ist, mit der ich sehr, sehr gut leben kann. Was jetzt nicht der allgemeine Horizont sein muss, aber da ich das Buch irgendwie gut finde.
Es ist schwierig, eine Biografie für dich zu finden, die du gut findest, glaube ich.
Ich glaube, es gibt zwei, drei, aber ja, das kann man sich vorstellen. Ich finde es wirklich, wir haben das in der Folge mit Alexander Betz auch schon angerissen, diese Vorstellung, bestimmte Strukturen zu identifizieren und die gegenüber eine Historiografie parallel laufen zu lassen und einer bestimmten Verschlechterung des Verhältnisses von Nero zu seiner Umwelt fand ich sehr, sehr überzeugend, zumal ich das Problem habe, dass ich ein großes Interesse an der Antike habe, aber sehr wenig Wissen, jetzt auch ohne Kokettieren. Und dieses Buch hat mich voll und ganz abgeholt.
Mhm.
Muss ich wirklich sagen. Genau. Das wäre mein erstes Buch. Oder sollen wir mehr dazu sagen? Nein.
Also, nee, ich glaube, dazu gibt es ja auch eine ganze Folge, oder? Also,
ja, eben. Ja.
Hört euch die Folge an, wenn euch das interessiert. Kauft euch das Buch. Ja, mein Buch von 2023 ist von Ewald Frieh, Ein Hof und 11 Geschwister. Das fand ich nämlich auch sehr toll. Also generell, du hast es auch gelesen, Chris, ne? Oder angehört auf Spotify.
Auf Spotify gehört, es ist kostenlos.
Genau. Genau, kann man nämlich anhören auf Spotify. Genau, es geht um das Verschwinden der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland in den 1960ern. Und ich glaube, was wir beide cool fanden an dem Buch war, dass es auch zum Teil biografisch war. Also Ewald Frieh erzählt praktisch von seiner Familie, weil seine Eltern hatten einen Hof, den sie dann aufgegeben haben und er hat praktisch seine Geschwister interviewt dafür und hat dann die Perspektive reingebracht, die Frage, was sie dann für Lebenskonzepte angestrebt haben, als klar war, dass dieser Hof nicht mehr existiert, aber auch beispielsweise sowas wie die Genderperspektive in dem Zusammenleben auf dem Hof reingebracht. Und genau, das hat mir alles sehr gut gefallen, wie das zusammengestellt wurde. Und das ist auch eines der Bücher, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was es vielleicht mit Nero an der Stelle verbindet. Super niedrigschwellig, aber doch sehr historisch sauber gearbeitet.
Ja.
Genau. Und diese zwei Dinge zusammen, die finde ich immer richtig toll, weil man kann diese Bücher richtig gut so runterlesen, so nebenher lesen praktisch, aber nimmt trotzdem wahnsinnig viel mit und das gefällt mir sehr gut.
Ich weiß es nicht 100%, ich bin mir halbwegs. Das Buch, so ein typisches Corona-Buch, also er wollte meines Wissens ursprünglich ein Werk über Ozeanien, Australien schreiben. Und dann hat
eines seiner Gebiete.
Genau, exakt, ja. Und das hat dann mit Covid nicht geklappt. Und dann schrieb er dieses Buch.
Zum Glück gab es Covid.
Krise kann auch geil sein.
Ja, genau.
Ja, und ich war, also vor allem ist es ja auch ein Bereich, in dem noch sehr viel Grundlagenforschung zu machen ist. Das also, und das ist trotzdem ein Lesebuch. Das finde ich so toll. Also was er hier identifiziert, ist ein Bruch in den 60er, 70er Jahren dann eben.
Mhm.
Mein zweites Buch ist von Eva von Redeker. Bleibefreiheit. Das ging auch so ein bisschen dieses Jahr, also von 2023, ging dieses Jahr auch durch die Presse. Es gibt sehr, sehr angenehme Interviews mit Eva von Redeker, die teilweise auch dazu beitragen, dass es eins meiner Bücher des Jahres ist. Es ist ein Essay, würde ich sagen. Und Eva von Redeker, oder das Buch fasst Freiheit nicht im räumlichen Sinne. Und auch hier ist die Entstehungsgeschichte, auch wir versuchen jetzt immer so Bücher vielleicht so zu knüpfen, von Corona-Buch zum Corona-Buch, hatte dann die Erfahrung, dass mit Corona eben Raum eine andere Rolle spielte und das für sie persönlich gar nicht so das große Problem war in ihrer Wohnsituation. Ich glaube, sie lebt auf einem Bauernhof in Brandenburg, ohne dass das jetzt den großen Stellenwert in ihrem Essay einnimmt. Sie versucht auch sehr viel von sich da wegzugehen, überlegt dann, dass man Freiheit in der Regel räumlich begreift. Also sie geht da auch zu diese klassische Ideengeschichte durch, die ich mir irgendwo aufgeschrieben habe und jetzt nicht mehr finde. Thomas Hobbes ist der dazu nennen. Ja, Gott sei Dank schreibe ich auch noch in Bücher. Dann kann ich nämlich Zettel verlieren. Freiheit bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand, wobei ich unter Widerstand äußere Bewegungshindernisse verstehe. Also das ist so eine der Grundlagen, Freiheit als räumlich zu begreifen. Und sie setzt das Ganze zeitlich an, auch vor dem Hintergrund, das ist ein wichtiger Argumentationspunkt, dass das Ganze diesseitig zu verstehen ist. Also auch durch diese Grenzerfahrung des eigenen Todes wird diese zeitliche Freiheit gewinnt eine bestimmte Qualität erst. Und ich fand das Buch sehr, sowohl das Buch als auch die Interviews mit ihr, sehr behutsam durchdacht, sehr logisch, sehr klar. Und wir hatten das mal in einer Folge über dich, glaube ich, wo es auch um Literatur ging, dass wir gesagt haben, das ist so ein bestimmtes Genre an politischer Theorie, Umweltthematik, geht mit dem Andreas Malm, die das ins Apokalyptische biegen, was man ja auch sehr leicht tun kann. Keine Frage. Und das aber auch in diesem Buch eher hoffnungsvoll funktioniert. Und zu sagen, mit diesem Apokalyptischen kippen wir recht schnell ins Autoritäre, ohne aber, also das ist an sich ein Problem und das logische daran anschließende Problem ist, ohne über die Machtmittel überhaupt zu verfügen. Und ich fand das eine sehr, sehr angenehme Variante, die auch so anschlussfähig für viele Momente ist. Also sei es Klimakrise, sei es auch das Leben hier vor Ort für die nachfolgenden Generationen. Also es bringt so viele Bereiche für mich zusammen, ohne dass es moralisch ist, oder was ja oft so der Vorwurf von Feuilleton sein kann, moralisch belehrend, sondern es ist ein durchweg angenehmer Essay. Bevor ich weiter ins Schwärmen gerade. Oh, sie spricht sehr viel über Schwalben. Das als letztes. Genau, das wäre mein zweiter Buchtipp.
Ja, das will ich auch unbedingt noch lesen. Mein zweites Buch geht, glaube ich, auch ein bisschen in diese Richtung. Du hast schon wieder gelesen. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich sagt, dass ich zu wenig Bücher lese. Keine Ahnung. Es ist von Anna Zing, Der Pilz am Ende der Welt.
Ja, voll schön.
Es ist schon von 2018. I'm late to the party. Also sie verfolgt in dem Buch so ein bisschen den Matsutake-Pilz, der an Orten eben, also der Untertitel heißt auch über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. Genau, der Pilz, der an eben diesen Orten wächst, zum Beispiel Hiroshima nach der nuklearen Katastrophe ist er wieder gewachsen. Oder auch, und das untersucht sie hauptsächlich in verlassenen Industriekomplexen. Genau, sie beschreibt in dem Buch so ein bisschen biologisch zum einen, die Verbreitung des Pilzes, aber eben auch, was das kulturell bedeutet. Also der ist in Japan eine Delikatesse zum Beispiel. Aber auch, welche prekäre Industrie sich um diesen Pilz rum aufbaut so ein bisschen. Also die Geschichte von PilzsammlerInnen, WissenschaftlerInnen, Matsutake-HändlerInnen. Genau. Es ist eine Kapitalismuskritik. Es ist eine Kritik an dem, wie Mensch mit der Umwelt umgeht, würde ich sagen. Aber eben nicht diese, und das ist das, was, glaube ich, verbindet mit dem Buch, was du gesagt hast, es ist nicht dieses schwarz gemalte Zukunftsvision. Aber durchaus eine deutliche Kritik an dem System, in dem wir leben.
Und das ist wirklich schön, ja.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, ob Late to the Party, der großartige Titus Blome, liest das auch gerade, wie ich auf Instagram vor ein paar Wochen gesehen habe. Und ich glaube, dass wir uns zwar unabhängig voneinander, jedenfalls teilweise unabhängig voneinander entwickelt haben, aber es bestimmte Sachen gibt, die man einfach bei dir liest, so. Würde ich behaupten. Und es ist schon ein Buch, was Furore macht. Also, ist jetzt nicht, dass es irgendwie was Abseitiges, dass wir jeweils in ein Antiquariat gegangen wären und gesagt hätten, so, das wird sich nicht verkauft.
Nee, genau. Und das Buch, so wie das von Free und auch, ich glaube, noch zwei meiner anderen Bücher auf jeden Fall, ist auch so, das kann man gut lesen. Das kann man gut runterlesen, sozusagen. Aber es steckt halt auch wahnsinnig viel drin und man denkt noch voll drüber nach, finde ich.
Hast du das für deine Diss gelesen?
Nein, aber es hat mich mehr am Umweltthema Interesse zeigen lassen.
Ah ja, okay.
Ja.
Hast du es auf Deutsch gelesen?
Ja, habe ich tatsächlich auf Deutsch gelesen.
Ich wüsste aber auch gar nicht, ob das da einen Abbruch tut. Also jetzt nichts, was man...
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand das Deutsche schon sehr gut auf jeden Fall.
Ja. Mir würde jetzt auch nichts einfallen an zentralen Konzepten oder Begriffen, wo ich sage, oh, also mir geht das sehr, sehr selten im Englischen so, wo ich denke, ah ja, okay, hier müsste eine Übersetzung aufpassen, weil da gilt es, einen bestimmten Akzent freizulegen oder so.
Ja, genau, ich habe das Gefühl, das ist eher in anderen Sprachen so, wenn es dann ins Englische übersetzt wird.
Ah, das kann sein. Wobei lustigerweise, ja, manche lesen, glaube ich, deutsche Theorie lieber auf Englisch. Weil das manchmal gut funktionieren scheint.
Ja, ich habe auch manche Texte schon, also die ich für einen Kurs halt auf Englisch lesen musste. Ich wusste aber, dass sie deutsch sind. Und dann dachte ich, okay, ich lese das Deutsche. Und war dann so, nee, ich lese das Englisch. Das ist irgendwie einfacher zu verstehen. Schönen Gruß an Adorno und Horkheimer.
Ich hätte sehr, sehr viel Geld jetzt darauf. Weil ich glaube, das wäre man von den meisten.
Ja, aber ich muss auch zugeben, ich habe auch gar kein Interesse, mich da so genau einzuarbeiten, dass ich jetzt sage, ich brauche das auf Deutsch.
Ist vielleicht aus zeitkritischen Gründen besser und mich kostet das Nerven. Mein drittes Buch ist von Philipp Müller, Kopf und Herz. Das, zu dem ich eine Rezension verfasst habe. Untertitel: Die Forschungspraxis von Johann Gustav Droysen. Ist aus dem Jahr 23. Da habe ich im Urlaub gelesen. Ich habe bei den anderen gar keine Formate so genannt. Also das Nero-Buch hatten wir damals schon. Ist eher ein größeres, also was heißt ein größeres Buch? 400 Seiten.
Ja.
Da kommen Zeittafeln, Pipapo dazu. Knapp 500 Seiten. Das Buch von Eva von der Redeker nach sind 150 Seiten, grob. Und das hier von Müller über Droysen ist die letzte Seite der Literatur, sind 167 Seiten. Also auch ein eher schmales Buch, fand ich großartig, weil, wer will, kann die Rezension lesen. Nein, weil es so einen bestimmten Punkt aufmacht, den ich in vielen Texten entweder überlese, was immer noch eine große Sorge sein oder ist, oder so nicht finde, nämlich der Versuch, Forschungspraxis und soziales Umfeld zusammenzudenken an der Stelle oder die Abhängigkeiten zu sehen. Und was das Buch, das muss man auch dazu sagen, glaube ich, oder ich möchte das dazu sagen, was das Buch auch so gut macht, dass ich bei allem Imposter-Syndrom, dass man denkt, man leistet nicht genug, denke, es gibt einen Punkt, wo ich drüber hinausgehen kann. Auch das macht das Buch für mich zu einem guten Buch, weil diese gesellschaftlichen Anreize, die Droysen prägen, besprochen werden und, glaube ich, auch ausreichend genug. wo ich aber denke, ah, da kann man auf jeden Fall noch mehr in anderen Arbeiten dieses gesellschaftliche, was ist das Klima herausarbeiten. Ich hatte aber sehr, sehr wenig Vorkenntnis, muss ich sagen, zum 19. Jahrhundert, vor allem hinsichtlich der Historiografie, was aber kein Problem war für das Buch. Also,
ach, cool.
Null.
Cool.
Man überliest halt 4 Kapitel, dann geht's schon.
Nein, ich wollte gerade sagen.
Es gibt natürlich zentrale Figuren, Ranke und Reusen, die Namen hat man aber, glaube ich, in jedem Studium irgendwie mal gehört. Und viel, also ich würde sogar sagen, dass jemand, der nichts von Geschichte weiß, mit diesem Buch sehr, sehr viel anfangen kann.
Ah,
weil
okay.
Es werden auch diese Strukturen klar gemacht. Es wird vor allem das große Buch von Dreusen, anhand dessen es irgendwie exemplifiziert wird, über Jörg von Wartenburg. Den Typ kannte ich auch nicht, preußischer Militär. Aber immer da, wo diese Kenntnis eine Rolle spielt, wird sie ins Buch gebracht.
Okay, das ist cool.
Also null voraussetzungsreich. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, und es ist auch so, ich mache in meinen Seminaren sehr gerne den Punkt, nicht weil mir nichts Besseres einfällt, sondern dass ich immer sage, wir müssen uns die Gliederung anschauen. Und die Gliederung ist eine Argumentation als solche. Und hier erkennt man eben, die Kapitel heißen dann Voraussetzungen, historiografisches Design, Quellen sammeln, Geschichte schreiben. Und es ist natürlich irgendwie idealtypisch dargestellt, aber das Argument, aus welchen Prozessen Geschichtsschreibung zusammengesetzt ist, leuchtet hier direkt ein. Mhm. Auch mit Hilfe welcher Personen das funktioniert, dass die dann im Machtgefälle manchmal über Dreusen stehen, sich wieder unterordnen. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr amüsant.
Sehr gut. Ja, das ist deine Rezension.
Die ist halt nur 800 Worte lang, glaube ich.
Ich weiß.
Und also da steht jetzt nicht mehr drin als das, was ich gerade gesagt habe. So. Gutes Buch, müsste mehr davon geben. Jörg von Wartenburg, 4 Kapitel. Es macht wirklich Spaß. Ich kann das nicht hoch genug loben, zumal ich bei einem, das ist ein Nebenprodukt, klingt so despektierlich, aber ein Nebenprodukt der Habil von Philipp Müller, würde ich behaupten.
Mhm.
Und das ist jetzt ungelesen in größeres Buch.
Hm.
Und davor hätte ich dann doch irgendwie Stress, das muss man in den Alltag einbauen, wenn man es lesen will, pipapo. Das hier ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das einfach nur weglesen kann am Nachmittag, aber ich denke schon, ich habe das gemacht, ich habe das dann im Urlaub im Pub gelesen und das geht sehr gut. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, wir haben das ja mit Alexander Betz, dass wenn man Alkohol trinkt und am nächsten Tag denkt, ich war nicht mehr so 100% da. Und das soll jetzt auch nicht despektierlich gegenüber dem Buch klingen, aber das ist ja nicht der Fall. Weil das Argument sehr klar gemacht wird, sehr gut durchexemplifiziert wird. Das passt. Das kann man auch. Ein Pappbuch. Ich hoffe, die Kategorie etabliert sich.
Okay, ja. Also mein nächstes Buch ist das einzige, das so gar kein Pappbuch ist. Und zwar ein Buch. Das ist krasse Emotionstheorie tatsächlich. Aber das habe ich jetzt erst vor kurzem gefunden. Am Anfang, als ich das erste Mal angefangen habe zu lesen, habe ich mich auch bei dir drüber beschwert, weil ich es eigentlich richtig scheiße fand. Aber ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden. Als wir dann im Kurs nochmal drüber gesprochen haben und ich es danach nochmal angeguckt habe, jetzt finde ich es doch spannend. Also es ist von Sarah Ahmed. The Cultural Politics of Emotions heißt es. Es ist richtig Late to the Party von 2004.
Ah ja.
Genau, also es ist sowohl Theorie als auch praktisch empirische Untersuchungen. Es geht um Verbindung von Emotionen, Subjekte, Körper und Sprache und wie das alles sich gegenseitig verstärkt, bedingt, in Beziehung zueinander steht. So ein bisschen Emotionen als kulturelle Praxis. Genau, wie Wert oder Zugehörigkeit durch Emotionen beispielsweise hergestellt wird. Also dieses klassische Othering auch durch Emotionen eben. Also was ich da eben spannend fand, und das ist jetzt ein Beispiel davon, dass eben Gruppen oder Nationen beispielsweise auch Emotionen haben sozusagen oder ausdrücken. Genau, das hilft mir auch für meine Diss weiter. Deshalb ist es, hat es auf die Liste geschafft.
Ja. Wo man das, glaube ich, auch sehr gut gesehen hat, oder ich weiß nicht mehr, wer darauf hingewiesen hat, hätte jetzt vermutet, Almut Ebke, werden das in den sozialen Netzwerken fragen und vielleicht auflösen, dass man an der Beerdigung der Queen vor kurzem, letztes Jahr?
Oh, maybe. Ah ja, wahrscheinlich, ja.
Eben diese nationale Emotionspolitik auch sehr gut sehen konnte und auch, weil ja bei diesem Ereignis dann nochmal klar gemacht wurde, seit wann es dieses Zeremoniell gibt und dass es das für eine Medienöffentlichkeit gibt, pipapo. Das fand ich sehr, sehr spannend. An,
an dem. Es ist auch ein anderes Beispiel, wird ja auch immer mit Lady Di gemacht.
Ja, genau. Ja.
Als die gestorben ist.
Mein letztes Buch ist auch nicht für den Pub geeignet, glaube ich. Und wir haben das nicht abgesprochen, aber ich ziehe jetzt einfach Bezüge auf Biegen und Brechen. fand das Buch, hatte auch so verschiedene Emotionen, die da einhergingen. Monika Krause von Mäusen, Menschen und Revolutionen ist die deutsche Übersetzung des Buches und der deutsche Titel ist viel, viel besser als der englische.
Wie ist der englische?
Ich glaube, das ist nur On Model Cases. Also entspricht dem Untertitel Modellfälle in der Sozialforschung. Auch ein schmaler Band, jetzt ziehe ich das einfach durch mit der Nennung der Seitenzahlen. Hat noch ein Nachwort, was ich sehr interessant finde, von 260 Seiten. Und fand das am Anfang sehr, sehr gut, weil sie versucht, also das habe ich mir auch ich höre sehr gerne Podcasts und Buchbesprechungen zu Büchern, bevor ich sie kaufe. Das passt oft, also zumindest um Eindruck zu gewinnen, würde ich sagen.
Mhm, ja.
Und es geht so ein bisschen darum, wie die Sozialwissenschaften, die dann parallel zu den Biologiewissenschaften gestellt werden, nicht groß oder anders über Modellfälle nachdenken. Ich würde schon sagen, nicht so groß wie die Biologie. Und man eben über bestimmte privilegierte Modellfälle dann Aussagen trifft für alle. Also klassisches Beispiel ist, glaube ich, dass Chicago oft für Städteforschung verwendet wird. Und das ist so der Punkt. Und ich dachte dann, ah ja, cool, das kann auch so ein bisschen für meine Diss passen, egal jetzt in welcher Richtung, also ob der soziale Aufstieg der Modellfall ist, um die Gesellschaft zu beschreiben oder vielleicht um das sogar einen weiterzudrehen und dass es der Anspruch ist, der immer zugrunde liegt, aber auch da wird es passen, zu sagen, okay, kann man diesen Modellfall dann auf die Konstitution der Wissenschaft als solche beziehen und zwischendurch musste ich mich dann durch das Buch durchkämpfen, habe es jetzt auch, weil gerade dringendes Anstand an einem bestimmten Punkt pausiert, weil auch, und ich weiß nicht, ob das im Deutschen das Problem ist, weil wir es vorhin von Übersetzungen hatten, ich die Begriffsverwendung nicht einheitlich finde. Also einmal ist schon also wahlloses, willkürliches Beispiel, oder ich bin einfach, und das muss man auch immer dazu sagen, es kann immer sein, dass ich nicht genau lese. Das ist so die
Das kann immer sein, halte. Aber ja.
Genau, also es geht irgendwie von Stellvertretern oder dann heißen sie Referenzfälle, glaube ich, oder Modellfälle. Mhm. Und es mag für den Lesefluss, wenn man das so durchliest, flüssiger wirken, aber es gibt ganz viele Stellen auf den ersten 50 Seiten, glaube ich, wo ich dann zumindest für mein Protokoll hinschreibe, ist das das Gleiche oder entspricht das dem? Mhm. Weil ich dann manchmal auch gerade auf diesen Seiten, wo es am Anfang darum geht, glaube ich, Klarheit zu haben, das sehr, sehr genau nachvollziehen möchte und mir teilweise nicht die Sicherheit gibt, zu sagen, ja, es wird das Gleiche sein, was sich vielleicht im Nachhinein dann auch so erschließen wird. Oder ob diese Detailtiefe in diesem Buch gar nicht das Zentrale für mich sein wird. Aber das ist so ein bisschen, wo ich denke, es ist ein gutes Buch. Ich muss meine Lesetaktik dazu vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Die Pressestimmen sind frenetisch. Richard Sennett schreibt, es wäre ein würdiger Nachfolger von Max Webers Wissenschaft als Beruf. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so.
Okay.
Ja, also eine Nummer, es geht eher eine Nummer kleiner als eine Nummer größer, jedenfalls würde mir nichts drüber einfallen. Und es ist aber auch ganz schön, mal ein Buch zu haben, an dem man sich so ein bisschen reibt und dann sagt, was tut man denn damit, wie geht man damit um? Hat was sehr Erfrischendes. Genau, das waren meine, aus dem Jahr 2023 als deutsche Übersetzung.
Klar. Also Chris ist der aktuelle von uns beiden.
Ja, oder halt auch nicht, weil es die Übersetzung ist.
Naja, mein anderes Buch ist nämlich von 2022.
Ja, mei.
Es ist Das Imperium der Schmerzen.
Ah, okay.
Von Patrick Keefe. Ja, ich glaube, eines der Bücher, über die ich auch noch viel nachgedacht habe, nachdem ich es gelesen habe, das irgendwie immer wieder, weiß nicht, ich habe es ja auch beispielsweise schon wieder erwähnt gehabt, als wir Kontergan gemacht haben oder so. Es ist irgendwie in meinem Hinterkopf. Genau, also es geht um die Sackler Family, die ihr Vermögen auf Oxycontin aufgebaut hat. Also süchtig machende Schmerzmittel. Und genau, in dem Buch wird zum einen die Familie ziemlich genau beschrieben. Vielleicht an manchen Stellen am Anfang auch zu genau, aber irgendwie war das, hatte man das dann irgendwie auch präsent, wie das Ganze so funktioniert und so. Genau, und wie diese Firma, die gegründet haben, eben Purdue Pharma, das Schmerzmittel dann vermarktet hat, mit welchen Maßnahmen sie das rausgebracht hat, mit welchen exzessiven Werbemaßnahmen die das gepusht haben und wie sie auch einfach die süchtig machende Wirkung verschleiert haben, runtergespielt haben und bewusst gesagt haben, dass es nicht so schlimm sei alles. Und gleichzeitig eben auch diese tolle Familie als so überall irgendwie in Kunstgalerien hängt ihr Name, weil sie da was gespendet haben und weil sie da was hingegeben haben und so. Also diese Idee von der tollen Familie, die irgendwie was für die Allgemeinheit tut, im Sinne von da Kunst zu spenden oder anders irgendwie ihr Geld unter die Leute zu bringen und auf der anderen Seite eben wissentlich das fast schon Verbrechen begangen haben. Genau, auch das eigentlich ein Buch zum gut runterlesen und trotzdem sehr faktenbasiert. Also der Keefe ist Journalist, hat sich die ganzen Gerichtsakten beispielsweise angeguckt, die im Zuge des Gerichtsverfahrens entstanden sind und hat das und hat darauf eben seine Recherche hauptsächlich gestützt.
Das war auch irgendwie vor Schweden ein möglicher Weg deiner Doktor. Also nicht dieses Buch, aber so in die Richtung.
Genau. Also ich hatte ja dieses Bewerbungsgespräch in Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Göttingen.
Ja, genau.
Ich glaube, in dem Zuge, also hätte ich die Stelle bekommen, thank God I didn't, hätte ich wahrscheinlich damit irgendwas gemacht, weil sich das gut in die Wirtschaftsgeschichte hätte einbauen lassen. Und ich das Thema tatsächlich ein super spannendes Thema finde. Also.
Ich habe eben vorhin überlegt, und dann sage ich das jetzt, nicht alle deine Bücher haben was mit deiner Diss zu tun?
Nein.
Was ja null wertend ist, und einfach nur, um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, sondern du hattest jetzt auch welche, die Diss nahe waren oder dann eben im Zuge von solchen Überlegungen und dann Sachen, die du auch sonst so liest.
Ja, wobei, also ich muss ehrlich sagen, aber gut, vielleicht ist es auch jetzt, weil ich seit September eben den Job habe, aber ich lese gerade, also ich habe jetzt ja viele Bücher vorgestellt, die jetzt nicht unbedingt was mit meiner Diss zu tun haben, aber das wirkt jetzt überproportional viel, was ich lese, was nicht mit meiner Diss zu tun hat, was im Moment definitiv nicht der Fall ist.
Ja, guter Hinweis, ja. Ja, ich höre, glaube ich, auch eher Dinge an, wenn, also auf so Autofahrten oder so.
Ja.
Das
stimmt. Ja, genau, ich auch beim Joggen zum Beispiel oder so.
Nee, das ist ein großer Unterschied. Also ich lasse mich bewegen, du bewegst dich.
Ja, ist ja scheißegal. Also während man
beim Dingen tun.
Während man unterwegs ist.
Genau, ja. Ich würde halt beim Joggen auch nichts mehr hören durch das Keuchen. Wissenschaft, das ist das große
Problem. Ich habe Noise Cancelling Kopfhörer.
Ah, das ist da natürlich dann auch für das Kollabieren. Dann
trotzdem.
Das wäre eine Werbung, die ich machen würde.
Was?
Ja, mit der Joggen, also ich würde joggen mit Noise Cancelling Kopfhörern, könnte neben mir fröhlich kollabieren und dann.
Ja. Gut, dann wünschen wir euch alle einen schönen Jahresabschluss.
Ja, ja. Freuen uns auf das nächste Jahr.
Genau. Und Chris, zum Abschluss die Frage, was war 1912?
Da wir es jetzt ja von Literatur hatten. Der Literaturpreis der Nobelstiftung wurde an Gerd Hauptmann verliehen.